Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Markus Münch und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4 oder deutschlandweit über Digitalradio DAB+, Kabel, SAT, Internet oder unsere Horeb-App. Bei Radio Horeb gibt es wieder eine Pfarrei der Woche. Im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche besuchen wir in ganz Deutschland Pfarreien, Klöster, Exerzitien und Begegnungshäuser. In einem Interview erfahren wir mehr über den Ort, den wir besuchen, und am jeweils kommenden Sonntag übertragen wir in der Regel die Heilige Messe von dort. Die Pfarrei, in der wir heute zu Gast sind, ist die Pfarrei St. Maria Köthen im Bistum Magdeburg. Und von dort werden wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr den Sonntagsgottesdienst zum zweiten Advent mit Pfarrer Kensbock aus der Schloss- und Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Köthen live übertragen. Heute bin ich hier in Köthen bei Pfarrer Kensbock zu Gast, um mehr über seine Pfarrei, die Kirche, aus der wir übertragen, und die Region zu erfahren, in der wir zu Gast sein werden. Herr Pfarrer, können Sie uns kurz erklären, wo Ihre Pfarrei liegt?
Das mache ich gerne. Meine Pfarrei liegt genau zwischen Magdeburg und Halle im Land Sachsen-Anhalt, und zwar im Bistum Magdeburg. Wir liegen ziemlich zentral und deshalb werden wir auch ganz gerne von außerhalb angefahren, sowohl per Zug als auch per Pkw.
Dankeschön, Herr Pfarrer. Und nun zu Ihrer Person. Wie sind Sie hierher gekommen, hier nach Köthen, aber eben auch in den priesterlichen Dienst?
Nach Köthen bin ich gekommen natürlich durch die Versetzung des Bischofs. Ich bin inzwischen 40 Jahre Priester, 1982 geweiht worden, am 19. Juni, damals in Magdeburg mit zwei weiteren Mitbrüdern. Angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich während meiner Schul- und Lehrzeit. Vielleicht war das so eine Art und Möglichkeit, der Sturm- und Drang-Phase. Ich wollte gerne eine Lebensform wählen, wo ich dachte mir, ich könnte ganzheitlich Christ sein. Und da hatte ich erst ein Ordensleben in den Blick genommen, aber das ging nicht wegen meiner Eltern. Ich bin der einzige Sohn meiner Eltern und meine Mutter weinte, mein Vater war etwas erzürnt darüber. Und mein Onkel brachte mich auf die Idee. Der sagte, du Armin, die Kirche braucht Priester, willst du nicht Priester werden? Hatte ich eigentlich erst gar nicht vor, so im Ordensleben dachte ich als ein Laienbruder. Und dann habe ich in der Zeitschrift Tag des Herrn und Hedwigsblatt gelesen, also junge Männer, die Beruf haben, 10. Klasse abgeschlossen haben und überlegen, Priester werden zu wollen, können sich in Magdeburg anmelden, im Norbertinum, im Seminar, um dort in 3 Jahren Abitur zu machen, um dann eben in Erfurt studieren zu können. Tja, nun stand ich natürlich vor einer Entscheidung. Meine Lehre lief aus, ich habe einen Facharbeiter als der Spaner gemacht. Mein Lehrmeister wollte mich gern zur Meisterschule nach Meißen schicken und sagt doch, lass dort in der Kirche sein, wir schicken dich auf den Lehrgang. Und ich habe mich dann mal ganz kurz in Leipzig beim Pater Gordian bei den Dominikanern vorgestellt. Hatte mir auch gefallen, war aber aufgrund der familiären Situation nicht möglich. Und dann habe ich mich dann weit nach dem Anmeldeschluss in Magdeburg angemeldet. Wir waren etwa 30 junge Männer aus der damaligen DDR. Und ich bin noch ganz erstaunt, ich kannte ja weder das Haus noch den Rektor. Und er sagte dann zu mir, ob ich in Magdeburg Bekannte hätte. Ja, habe ich. Ich sagte, können Sie besuchen, kommen Sie 18 Uhr wieder. Die anderen mussten Aufnahmeprüfungen mit Diktat und Aufsätzen und Ähnlichem schreiben. Ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber ich habe mich gerne angenommen. Na gut, dann habe ich dann in Magdeburg angefangen zu studieren und das Abitur zu machen in 3 Jahren, auch mit Griechisch und Latein. Das ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und dann bin ich nach Erfurt gegangen zum Studium von 75 bis 80. Da fiel mir der Anfang, die Umstellung von Schule auf Studium, ein bisschen schwer. Aber dann kam ich dann doch hinein, habe dann 1980 meine Prüfungen bestanden, war dann im Praktikum, im Pastoralseminar. 81 war ich noch als Diakon in Stendal tätig, bin am 13. Februar 82 zum Diakon geweiht worden und am 19. Juni 1982 zum Priester. War dann 9 Jahre lang Vikar. Die erste Stelle hatte ich in Quedlinburg, eine sehr schöne Stadt, eine sehr schöne Stelle, auch mit einer lebendigen Gemeinde, mit viel Jugend, war auch Dekanatsjugendseelsorger in dieser Zeit. Und nach den 4 Jahren suchte das Franziskanerkloster in Halle, die Dreifaltigkeit oder Einigkeit, suchten einen Vikar, weil der Vikar Pater Thomas nach Dingelstädt versetzt wurde, als Novizenmeister. Und dann dachte der Bischof, kam der Bischof auf mich. Naja, war ja nicht so weit entfernt. Immerhin hatte ich mal die Überlegung, ins Kloster zu gehen, also ging ich als Vikar nach Halle. Es war mal so niedlich, die Franziskaner tragen hier einen braunen Habit und ich habe mit meiner schwarzen Soutane immer dort unterwegs gewesen. Ich war mal der schwarze Franziskaner und das waren eben die braunen Franziskaner. Und nach diesen 2 Jahren bin ich dann versetzt worden nach Staßfurt und in Staßfurt habe ich dann auch die Wendezeit erlebt. Dort war ich 3 Jahre, war eine spannende Zeit, auch mit der evangelischen Gemeinde, mit Pfarrer Weigel, dem Pfarrer Zülicke, mit dem wir da die Sache bestritten haben. Ja, es war aufregend, spannend und interessant. Und nach der Wende 1991 hatte mich dann der Bischof als Pfarrer nach Delitzsch versetzt. Dort war ich 15 Jahre Pfarrer, zwar im Bistum Magdeburg, aber im sächsischen Teil unseres Bistums. Und nach den 15 Jahren kam mir auch dann eine Umstrukturierung im Bistum. Mein neues Delitzsch war nicht mehr mein altes Delitzsch. Und dann habe ich gesagt, gut, nach 15 Jahren kannst du wieder mal wechseln. Und dann kam der Personalchef zu mir und meinte, wir könnten uns vorstellen, dass du nach Köthen gehst. Ja, Köthen, ich war schon mal 78, drei Wochen in einem kleinen Praktikum hier bei Pfarrer Simon. Und da wusste ich, aha, Köthen, Bachstadt, Köthen hat so eine komische Kirche und Köthen hat auch was mit einem Herzogspaar zu tun, die dort in der Kirche liegen. Also in der Gruft oder in der Krypta dachte ich, okay, das ist eine Herausforderung. Und da bin ich dann 2006 als Pfarrer von Köthen installiert worden und bin jetzt eben ja schon im 16. Jahr in Köthen.
Dankeschön, Herr Pfarrer. Jetzt habe ich noch eine Rückfrage. Das klingt ja jetzt alles so, ja, man sagt, es gibt keine Zufälle, es ist garantiert gefügt gewesen. Woher kam zu DDR-Zeiten dieser Wunsch, Priester zu werden oder überhaupt ein geweihtes Leben in irgendeiner Richtung?
Also ich bin natürlich sozialisiert worden, wie jeder andere DDR-Bürger auch, mit Schule. Ich war nur Jungpionier, ich war kein Thema-Pionier, auch kein FDJler, das war ich nicht, auch keine Jugendweihe gemacht. Und dann, so muss 8., 9. Klasse gewesen sein, da kam ich in eine Krise und brauchte ich also weder Gottesdienst noch Kirche noch Jugend, war einmal Schluss. Und in dieser Zeit kam dann ein neuer Kaplan, hieß er noch damals, Wolfgang Goller nach Blankenburg. Und er sagte, ein befreundeter Bengel zu mir, du Armin, wir haben einen neuen Kaplan, du, der fetzt, komm doch wieder mit mir dazu. Und das war der Anfang, dann wieder Jugendstunde, Gottesdienst, auch Dekanatsjugend mitgemacht. Und dann kam eben diese Idee, gibt es nicht eine Möglichkeit, ganzheitlich Christ zu sein, vielleicht doch den Glauben mit jemandem noch zu teilen. Und nicht bloß am Freitag zur Jugendstunde zu gehen und am Sonntag zur Heiligen Messe, sondern das ganzheitlich zu machen. Und da war eben die erste Idee, das in einer Ordensgemeinschaft zu tun. Und da das nicht klappte, hat mich dann der Herr eben auf diese Schiene zum Priestertum geführt. Und dafür bin ich auch dankbar. Wer weiß, ob ich heute hier wäre, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre.
War das schwierig, den Weg zu gehen? Ich meine, jetzt ist so lange Wiedervereinigung vorbei und mittlerweile viele wissen ja gar nicht mehr, was eigentlich so los war. Aber es war doch wahrscheinlich auch nicht so leicht, oder? So einen Wunsch zu behaupten, zu vertreten, das auch dann zu leben, oder?
Ich muss sagen, es war spannend. Wir galten ja als Christen, als Katholiken sowieso in der DDR als Exoten. Wir wurden zum einen etwas belächelt, aber zum anderen eben auch durchaus bewundert und bestaunt, auch respektiert. Und ich muss sagen, die Zeit damals war vielleicht etwas schwerer als heute, aber sie war spannender als heute. Wir wussten damals sozusagen, wo der Feind ist, in Anführungszeichen. Er war berechenbar, war kalkulierbar. Und heute werden wir eher von Seiten beschossen, wo man gar nicht weiß, wo die Gegner eventuell sitzen oder aus welchen Ecken sie schießen. Und ich sage immer etwas salopp, zu DDR-Zeiten hatten wir Leute, aber keine Räume. Heute haben wir Räume und weniger Leute. Also es war schon eine spannende Zeit, muss ich sagen. Also wer in der DDR Christ sein wollte, konnte es auch. Also wenn man nicht gerade Fundamentalopposition machte, ließ uns der Staat eigentlich in Ruhe. Binnenkirchlich konnten wir fast alles machen, was wir wollten. Da hatten wir große Freiheiten. Natürlich nach außen hin waren uns Dinge beschnitten. Es gab im Grunde keine offizielle Presse, nur binnenkirchliche zwei Blätter, das Hedwigsblatt und der Tag des Herrn. Aber ansonsten hatten wir innerkirchlich ja große Freiräume, weil ja auch die DDR das Konkordat nicht anerkannte, sodass die Kirche im Grunde ja sich selbst sozusagen verwaltete, aber sich auch auferlegt hatte, wir werden den Staat nicht provozieren, machen keine Opposition, wir sind da, um den Glauben zu leben und das Evangelium auch zu verkünden. Und das ging eigentlich ganz gut. Und erstaunlicherweise, in allen Vereinen, wo ich als Vikar tätig war, ich hatte immer Kinder und Jugendliche im Religionsunterricht, im gemeindlichen Unterricht, aber auch in der Jugendstunde und im Dekanat Halberstadt damals, als ich Dekanatsjugendseelsorger war, hatten wir jeden Monat eine Dekanatsjugendtreffen. Wir wanderten immer von Pfarrei zu Pfarrei, die uns auch eingeladen hatte. Wir hatten eine Jugendband mit ganz großartigen, modernen, geistlichen Liedern. Und wir hatten auch immer meistens von Freitag bis Sonntag auch thematische Zusammenkünfte. Und da kamen damals 80 bis 100 Jugendliche zusammen. Davon träumen wir heute natürlich nur noch. Das klappt nicht mehr auf der Jugendwallfahrt zu Hüßburg heutzutage. Also es war Leben und Lebendigkeit, da vielleicht auch aufgrund, ja, der etwas schwierigen Situation von außen hielt man innen doch zusammen und war doch ziemlich lebhaft und lebendig. Natürlich gab es auch Schwachpunkte. Manch einer musste oder hat auch Kompromisse gemacht, um weiterzukommen im Beruf und so weiter und so fort. Aber manchmal mussten auch Leute Umwege machen, Abendschule machen, Abitur nachholen, ein Abendstudium machen oder solche Geschichten und sind trotzdem etwas geworden. Und manche, die etwas schnurstracks durchgehen wollte, naja, der hat oftmals den Glauben links und die Kirche rechts liegen lassen und ist dann eben einen liberaleren oder anderen Weg gegangen. Aber es war eine spannendere Zeit, muss ich sagen, als heute, obwohl die Möglichkeiten begrenzt waren. Eins muss ich aber auch sagen, die finanzielle und moralische Unterstützung der damaligen westdeutschen katholischen Kirche, die war natürlich auch nicht zu unterstützen. Ja, das war schon große, große Hilfe.
Sie schauen jetzt auf einen langen priesterlichen Dienst hier zurück, Herr Pfarrer. Was waren so Ihre Highlights jetzt? Also es waren ja allein 16 Jahre Köthen, 15 Jahre Delitzsch. Wenn Sie so zurückschauen, was waren da so Highlights?
Oh, das ist etwas schwierig zu sagen. Highlights waren natürlich auch immer, als ich Vikar war, Jugendvikar war, die großen Jugendwallfahrten auf der Hüßburg, die auch organisiert und vorbereitet werden mussten. Das haben wir auch mitgemacht. Dann war ich auch 12 Jahre dächernd, damals im Dekanat Dessau. Das war auch eine positive Erfahrung. Ich habe gar nicht gewusst, dass der dächernd so einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit der Gemeinde hatte. Immer wenn ich in Auftrag, oh, der Dächernd ist da, bemerkt man ein gewisses Wohlwollen, Respekt. Ja. Und ich habe in dieser Zeit alle Pfarrer im Dekanat Dessau damals eingeführt, meinen alten Regeln sogar zweimal, einmal in Sandersdorf und einmal in Wittenberg. Also es war eine spannende Zeit, auch mit Dekanatsmeierandachten, mit Predigt austauschen. Ja, waren so Höhepunkte innerhalb der Dienstzeit. Richtig, und dann hatten wir natürlich die große Kirchenrenovierung von 2008 bis 2009 vorgenommen, hat man noch Glück, damals gab es noch Fördermittel. Und da wir ja eine päpstliche Stiftung sind, damals am 17. Mai 1826 hat Papst Leo XII. Unsere Pfarrei errichtet. Und da haben wir überlegt, zur Wiedereinweihung der Kirche nach der Renovierung laden wir den Nunzius, damals Monsignore Perisset, ein. Ich hatte ihn ein Jahr vorher angefragt, da war erstmal Ruhe. Und nach einem Jahr rief er mich persönlich an, bedankte sich für die Einladung. Er nahm sie auch gerne an, er würde auch kommen, bat mich aber, meinen Bischof darüber in Kenntnis zu setzen. Das habe ich auch gemacht. Naja, das war nicht so erquicklich, aber der Nunzius ist dann doch gekommen und wir haben große Gottesdienste gefeiert mit einem großen Pontifikalamt, mit einem Empfang beim Oberbürgermeister, mit Stadtführungen. Es war also eine großartige Geschichte. Und dann war natürlich noch 800 Jahre Anhalt. Da war der Nunzius dann auch nochmal da. Da haben wir aber in Roßlau diesen großen Gottesdienst gefeiert mit dem ganzen Dekanat und letztlich auch mit dem Bischof, der eine Nachfahre der Anhaltiner oder Anhalter, weiß gar nicht, der Herr von Anhalt, sag ich mal so, der war auch mit dabei, dann Nunzius, unser Bischof und der ganze Klerus und viele Gemeinden aus dem Bistum und dem Dekanat haben dann in Roßlau diesen Höhepunkt mit gefeiert. Also das war im Grunde 800 Jahre Anhalt und unsere Kirchenrenovierung im Jahre 2009.
Dankeschön, Herr Pfarrer und liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht's nach einer kurzen Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dran geblieben sind zu unserer heutigen Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und wir berichten aus unserer aktuellen Pfarrei der Woche, diesmal in Anhalt und dort in der Pfarrei St. Maria in Köthen. Wenn Sie nicht wissen, wo Köthen liegt, der Nunzius weiß es, der war schon zweimal hier und ich bin jetzt gerade im Gespräch mit Pfarrer Kensbock. Er ist schon jetzt seit 16 Jahren hier in Köthen Pfarrer und stellt uns seine Pfarrei vor, wo wir dann am kommenden Sonntag zu Gast sein werden und um 10 Uhr den Gottesdienst live übertragen. Herr Pfarrer, jetzt haben wir schon eine ganze Weile über Sie gesprochen, haben erfahren, einfach was Ihre Beweggründe waren, auch zu DDR-Zeiten Priester zu werden, wo dieser Wunsch herkam, auch mit welchen Problemen, aber auch welchen Vorteilen durchaus das damals auch verbunden war, als Priester Dienst zu tun in der DDR. Und Sie haben jetzt fallen lassen, dass Sie ja auch eine päpstliche Stiftung seien, hier mit dieser Pfarrei hier in Köthen. Wie kommt es dazu und was bedeutet das für eine Pfarrei, so eine päpstliche Stiftung zu sein?
Das ist natürlich etwas Besonderes. Man muss wissen, dass die meisten katholischen Gemeinden im 19. Jahrhundert entstanden sind, aufgrund von Zuwanderung, Zuzügen, auf der Suche nach Arbeit. Und alle Kirchen oder Kapellen wurden irgendwo an der Peripherie der Ortschaften angesiedelt, oftmals sehr klein und sehr mickrig. Und man muss wissen, Köthen ist 1115 zum ersten Mal hier urkundlich erwähnt worden. Dann gab es etwa 400 Jahre Christentum in Köthen und 1526 ist die Reformation eingeführt worden unter Fürst Wolfgang. Die Stadtkirche St. Jakob erinnert noch an unsere Zeit. Dann war mit katholischem Leben hier Schluss. Es gab vielleicht eine ganz kleine Gemeinde durch Angestellte am Hof oder auch durch Handwerker, die hier tätig waren. Und dann hatten wir im Jahre 1819 ist der minderjährige Herzog Ludwig Emil gestorben. Der hat also keine Nachfolgen gehabt. Da ging also die Thronfolge an die Seitenlinie Anhalt-Köthen-Pless, heute ist Pschinna in Polen, in Oberschlesien. Und der Herzog Ferdinand, der mit seiner Gemahlin Julie dort residierte, musste dann von Pless nach Köthen kommen, um eben hier die Nachfolge, die Thronfolge anzutreten. Die hatten am 20. Mai 1816 hatten die im Berliner Schloss geheiratet, wenn ich mich recht entsinne. Die Herzogin ist ja eine Prinzessin von Brandenburg gewesen, also eine Halbschwester Friedrich Wilhelms III., muss man also auch mal sehen, durchaus preußische Herkunft. Die sind dann hier nach Köthen gekommen und hatten natürlich auch Kontakte zu auch berühmten Konvertiten wie Adam Müller und hatten sich auch damit beschäftigt, es war auch die Zeit der Romantik, zurück zu den Quellen. Und die Herzogin kränkelte ein wenig rum und sie sind dann 1825 nach Paris zu einer Kur gefahren, kamen dort mit den Jesuiten ins Gespräch und sind am 24. Oktober 1825 in der Hauskapelle des Erzbischofs von Paris konvertiert. Katholisch geworden. Wir selber schreiben, zur Mutterkirche zurückgekehrt. Dem voraus ging schon auch ein langer Briefwechsel zwischen dem Papst oder den Päpsten und dem Herzogspaar und den Begleitern, wie Adam Müller, der sie auch begleitet hat bei der Konversion, oder ein gewisser Herr Klitsche hat auch damit mitgewirkt. Ja, und dann hat am 13. Februar 1826 der Herzog seinen Untertanen verkündet, dass sie jetzt katholisch sind, den Köthnern aber zugestanden, konzidiert, sie könnten bei ihrer evangelischen Religion bleiben. Und dann war natürlich die Idee, ersten Katholiken hatten sich in der Schlosskapelle zu Gottesdiensten versammelt, wenn externe Geistliche kamen, meistens aus Dessau oder Halle. Ja, und damals war die Ökumene noch nicht so gut vorgedrungen wie heute. Die flogen dann aus der Schlosskapelle raus und da wollte der Herzog natürlich auch eine Schlosskirche haben. Und zwar bot sich an, der Platz im Schlossareal auf der Westseite des Schlossparkes, wo sie auch heute noch steht. Und der Herzog hatte also einen Architekten, Bandhauer, Christoph Gottfried Heinrich Bandhauer aus Roßlau, der viele Bauten auch in Anhalt hinterlassen hat, sowohl profane als auch sakrale Bauten. Und den hat er beauftragt, einen Kirchenbau zu konzipieren und dann auch umzusetzen. Und zwar St. Marie ist dann gebaut worden als Schlosskirche, als Pfarrkirche, was sie heute noch ist, und als Grablege für das Herzogspaar. Und der Herzog hatte dann vom Papst auch einen Pfarrer erbeten und der Papst hatte dann den Jesuiten aus Hildesheim, der war glaube ich Dogmatikprofessor, Jean-Pierre Bex, hier nach Köthen beordert. Er war der erste Pfarrer nach der Reformation hier in Köthen und ich glaube bis 1848 war eine der nördlichen Niederlassungen von Jesuiten auch hier in Köthen im Pfarrhaus. Und die Jesuiten, die waren sehr fleißig, auch sehr aktiv in der Seelsorge, sind auch einige Leute katholisch geworden und die haben im Grunde einen eigenen Katechismus herausgegeben und ein eigenes Liederbuch, auch in mehreren Auflagen. Also die waren ganz rührig. Der Herzog hatte dann auch barmherzige Brüder, ich glaube aus Innsbruck oder Wien nach Köthen geholt. Bandhauer hat dann auch ein Hospital gegründet und ein Kloster. Aber die barmherzigen Brüder waren nur 4 Jahre von 1828 bis 32 hier in Köthen und sind dann wieder abgezogen oder auch, wie man salopp sagen würde, gegangen worden. Denn katholisches Leben in Köthen war nicht so gelitten. Ich weiß nur aus der Chronik, als dann am 2. Juni 1833 die Kirche konsekriert worden ist durch den Osnabrücker Weihbischof Karl Anton Lübcke. Da waren eben nicht nur Katholiken da, sondern auch evangelische Stadtbewohner, die wohl Bauklötze gestaunt haben über die Weiheliturgie. Und natürlich hat der Herzog auch dann dafür gesorgt, dass hier eine große von Leichnamsprozession stattfinden konnte, an der er auch mit seiner Gemahlin teilgenommen hat. Natürlich mit allen Schikanen, natürlich auch mit Blasmusik und mit Garde. Er hat ja auch Soldaten unter sich gehabt. Also muss schon sehr beeindruckend gewesen sein. Denn man muss wissen, Köthen war dann nach der Reformation reformiert. Die waren nicht lutherisch, die waren reformiert und ist ja ein ziemlich, ja, nüchternes Christentum. Und hier entfaltete sich natürlich dann katholische Liturgie und katholisches Leben, was die ja so nicht kannten. Und da haben die ganz schöne Bauklötze gestaunt. Ja, also, und da hat eben, sind wir eine päpstliche Stiftung. Und wir feiern auch jedes Jahr dieses Ereignis im Oktober. Also der Sonntag um den 24. Oktober, mal davor oder danach, je nachdem wie wir auf Ferien sind, wird immer ein großer Vespergottesdienst gehalten. Am Sonntag zur Messe davor gehen wir dann zur Gedenkplatte im Schlosshof, die haben wir auch dann dort niedergelassen und niedergelegt. Und dann gibt's eine große Vesper. Am Nachmittag mit einem Festprediger, da suche ich eben auch Experten und exzellente Prediger aus. Und hinter gibt's immer einen Empfang in der Creperie. Früher haben wir das im Pavillon des Pflegeheims gemacht, ein Empfang in der Creperie für die Öffentlichkeit. Der Oberbürgermeister kommt gerne, die evangelischen Geistlichen kommen, nicht alle, aber einige schon. Oder Personen, mit denen wir zu tun haben, auch die Gemeinde natürlich. Da gibt es erst etwas Kulinarisches und dann etwas Kulturelles und dann klingt die ganze Sache aus. Also wir sind sehr stolz, eine päpstliche Stiftung zu sein. Und da muss man noch wissen, ich war ja 15 Jahre Pfarrer in Delitzsch. Die meisten katholischen Gemeinden waren natürlich, nicht so gut dotiert. Hingen irgendwann am Tropf des Bistums durch Zuwendungen, Zuweisungen oder durch Kollekten. Und der Herzog war damals klug, ging auch nicht anders, um die Pfarrei lebensfähig zu halten, hat der Herzog die Pfarrei mit zwei Gütern dotiert. Mit Elsdorf und Wölknitz. Und die waren sowohl fürs Leben der Pfarrei als auch fürs Leben der Pfarrer zuständig. Und die haben damals auch katholische Nachbargemeinden finanziell unterstützt, die eben diese finanziellen Mittel nicht hatten. Und davon muss ich sagen, leben wir heute noch. Also ich muss nicht so auf den Cent gucken, wir schmeißen das Geld zwar nicht raus, aber durch die Verpachtungen dieser beiden Güter haben wir Einnahmen, die sonst andere Vereine eben nicht haben. Auch das verdanken wir dem Herzogspaar und da halten wir sie hoch, hoch in Ehren. Und dann haben wir natürlich auch die Chance gehabt, der Herzog hatte seiner Gemahlin Julie in der Wallstraße die Silberwerkmanufaktur als Witwensitz zugedacht. Aber nach dem Tod des Herzogs am 23. August 1830 ist die Herzogin dann, gegangen worden. Die ist nach Wien gegangen. Nach Berlin konnte sie nicht mehr zurück. Und der alte Witwensitz der Herzogin ist seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Seniorenpflegeheim, erst auch von Grauen Schwestern betrieben, in Trägerschaft der Pfarrei. Seit 2003 gibt es auch eine katholische Kita, St. Anna, auf dem Gelände der ehemaligen Pfarrei St. Anna, die beide auch in Trägerschaft der Pfarrei sind. Also alles Möglichkeiten, die auch der Herzog eben grundgelegt hat, die aus denen wir heute auch zehren und nähren und schöpfen können. Also das Herzogspaar ist wirklich für uns im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert gewesen. Und wenn die beiden nicht katholisch geworden wären, gäbe es uns heute nicht, zumindest nicht so, wie es uns heute gibt.
Wow, das war jetzt ein richtiger Ritt durch die Geschichte, Herr Pfarrer. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir viel, viel über früher gesprochen. Sie haben auch gesagt, es wirkt bis heute so ein bisschen nach, dieses Erbe, eben durch diese Stiftung, dadurch, dass eben die Gemeinde bis heute auch ein bisschen mehr Geld hat. Ich denke, um die Kirchen zu renovieren und einfach auch was loszumachen. Was ist denn heute an sich hier los in der Pfarrei, an den Kirchenstandorten? Wie viele Kirchenstandorte gibt's eigentlich?
Wir sind also seit 2010 eine neue Pfarrei geworden. Bis 2010 gab es in Köthen die Pfarrei St. Maria, die jetzt die Hauptkirche ist. Dann in der Lohmannstraße die Pfarrei St. Anna, die rechtlich noch bestand, aber nicht mehr besetzt war durch einen Pfarrer. Der Pfarrer von St. Maria war auch das Administrator für St. Anna. Dann im Norden, etwa 10 Kilometer von Köthen entfernt, ist die Pfarrei, ehemalige Pfarrei Herz Jesu Osternienburg. Und im Süden habe ich dann noch die Pfarrei Heiliggeist Görzig. Das ist eine Stiftung, interessanterweise auch eines evangelischen Fabrikanten, Dr. Keidel, der eine katholische Frau aus Bayern geheiratet hatte. Und damit die nicht immer nach Köthen und nach Halle und nach Dessau fahren müssen, hat er ihr in Görzig eine eigene Kirche gebaut, eine kleine schnuckelige Kirche im neobarocken Stil. Okay, und dann haben wir noch in Ederitz eine Kapelle. Das ist die ehemalige Waschkaue des Tagebaus. Und die haben sich die Vertriebenen oder Flüchtlinge nach dem Krieg, vor allem aus dem Sudetenland, aus Schlesien, als Kapelle ausgebaut. Und seit 2010 sind diese Pfarreien aufgelöst worden und die eine Pfarrei St. Maria Köthen errichtet worden durch den Bischof mit der Hauptkirche St. Maria Himmelfahrt in Köthen, mit der Filialkirche St. Anna in Köthen, mit der Filialkirche Herz Jesu in Osternienburg, mit der Filialkirche Heiliggeist Gürzig in Gürzig, mit der Kapelle in Edderitz und mit der Kapelle im Pflegeheim, die ich auch noch betreue. Aber es hat den Vorteil, Köthen liegt zentral und ist alles relativ gut zu erreichen. Und wir haben natürlich so gesagt, die Gemeinden vor Ort sollen ja lebendig sein, auch leben bleiben, existent bleiben. Wir feiern überall Gottesdienst, wir feiern überall Heilige Messe und in allen Kirchen feiern wir auch Patronatsfest, liturgisch und natürlich auch gesellig. Und wir machen das in Köthen so: Weihnachten feiern wir dezentral, da bin ich dann in Gottesdiensten auch verteilt, und die Karl-Ostertage feiern wir zentral hier in Köthen. Es gibt dann nur am Gründonnerstag in Köthen die Liturgie, am Karfreitag nur in Köthen die Liturgie, in der Osternacht gibt es nur die Liturgie in Köthen und dann Sonntag und Montag, dann darf ich wieder auch die anderen Kirchen besuchen und mit der Heiligen Messe bedenken.
Jetzt sind wir hier voll in der Diaspora, Pfarrer, Sie haben schon gesagt, das meiste ist eigentlich auch evangelische Tradition, die hier ist. Wie viele katholische Christen haben Sie denn hier in Ihrer Pfarrei? Oder gerne auch, wenn Sie es in Prozent wissen, gerne auch, wie viel Prozent Christen es überhaupt gibt?
Ja, wir sind insgesamt als Christen hier eine Minderheit. Also wenn wir sagen, Köthen als Stadt hat etwa vielleicht 27.000 Einwohner, da gibt es jetzt 2.000 bis 3.000 evangelische Christen, 1.000 katholische vielleicht vor Ort und der Rest verteilt sich im Grunde auf die umliegenden Ortschaften. Wir haben vereinzelt auch in einigen Dörfern Katholiken, aber einige besuchen wir auch mit der Hauskommunion. Aber wer nicht kommt, der bleibt dann eben auch weg und wir erreichen manche eben auch gar nicht. Also vor Jahren waren wir, auch ohne die Fusion oder vor der Fusion, waren wir etwa über 2000 Katholiken und jetzt sind wir etwa 1500 und einige noch dazu. Aber erstaunlicherweise haben wir in der Pfarrei Köthen, muss ich sagen, einen relativ guten Gottesdienstbesuch. Es gibt ja die beiden Zählsonntage im Frühjahr und im Herbst. Ich glaube, nächsten Sonntag ist glaube wieder einer. Im Schnitt habe ich mit der Vorabendmesse in Osternienburg, mit der Frühmesse in Edderitz oder in Gürzig und dem Hauptgottesdienst um 10 Uhr in St. Maria um die 150 Gottesdienstbesucher. Also vielleicht doch so 10% etwa der Christen, die da sind. Leider muss ich sagen, wie gesagt, nach der Corona-Geschichte brechen wir leider die Ministranten und die Jugendlichen weg. Wir machen das seit einigen Jahren so, um auch eine Gruppe zu haben. Wir feiern in einem Jahr die Erstkommunion, dritte und vierte Klasse, und in einem Jahr die Firmung, achte und neunte Klasse. Naja, von potenziell 20 Kindern, die zur Erstkommunion hätten gehen können, waren es effektiv 4. Und ich habe dann noch Ostermontag 3 Schüler taufen können, sodass wir im Grunde 7 Kinder waren. Und im nächsten Jahr wäre Firmung, da habe ich 5, 3 Mädchen und 2 Jungen. Und warum 2 Jugendliche weggeblieben sind, weiß ich nicht. Auf Nachfrage bekommt man dann keine Antwort, ist aber schade. Aber ich kann die Kinder und Schüler nicht backen, ich muss die nehmen, die da sind. Und wir versuchen auch seit einigen Jahren, die Erstkommunion etwas anders zu gestalten. Nicht am Wochentag zwischen 15 und 16 Uhr, 16 und 17 Uhr, sondern an einem Samstag und zwar mit den Eltern zusammen. Und der erste Kurs, der lief, muss ich sagen, am besten. Da waren etwa über 40 Personen da. Es waren die Erstkommunionkinder da, die brachten ihre Eltern mit. Auch wenn ein Elternteil nicht katholisch war, der kam auch mit. Es kamen Geschwisterkinder mit. Wir fingen gemeinsam an, etwas gesellig, dann ins Thema eingeführt. Und dann gingen wir in die Gruppen. Frau Brandt und ich, wir haben die Erstkommunionkinder vorbereitet. Herr Taut und Herr Brandt hat sich um die Erwachsenen gekümmert. Und Frau Nordorf und Frau Giesler haben sich mit den Geschwisterkindern beschäftigt. Aber das wurde von Jahr zu Jahr dann doch auch etwas weniger. Dann oftmals kam nur ein Elternteil oder nur ein Großelternteil und Geschwisterkinder kamen dann schon gar nicht mehr mit. Es war etwas mühsames Geschäft, aber wir haben dort trotzdem zur Stange gehalten und haben das auch weitergemacht. Allerdings überlegen wir jetzt, ob wir das vielleicht nicht doch etwas anders konzipieren aufgrund meines Besuches in Wettenhausen bei diesem Kurs zur Neuevangelisierung, dass wir versuchen vielleicht schon ab der ersten Klasse die Kinder sowohl mit der Heiligen Schrift als auch mit der Eucharistie kindgemäß in Berührung zu bringen. Denn wenn es nicht gelingt, den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Jesus Christus als ihrem Freund, Begleiter, Herrn und Gott zu führen, dass sie eine auch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dann können wir noch so viel drumherum machen, dann werden wir die weder gewinnen noch halten können. Ich meine, der einzige Missionar ist Christus selbst, aber wir müssen Wege bereiten, Möglichkeiten geben, dass er im Grunde auch andocken kann und eben auch die Menschen, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene erreichen kann. Ja, so sieht es hier bei uns in Köthen erst einmal aus.
Das klingt ja nach einem sehr interessanten Konzept, beim Kommunionkurs zu versuchen, die gesamte Familie mit einzubeziehen, mit allen zu arbeiten, mit den Geschwisterkindern, mit den Kindern, die sich auf die Kommunion vorbereiten, aber auch deren Eltern beziehungsweise erweiterte Familie sogar. Sehr interessant. Sie haben jetzt gerade Wettenhausen erwähnt. Was war da, Herr Pfarrer?
In Wettenhausen lief vom 28. bis 31. Oktober ein Kurs zur Neuevangelisierung. Den hat die Schwester Dr. Theresia Mende konzipiert. Die Schwester hatte ich mit einer Begleitung im August in Köln kennengelernt, zu einem Priestertreffen vom Opus Dei. Da war sie Referentin und stellte eben ihren Kurs vor. Wir haben sie auch einmal zum Gespräch eingeladen, beim Abendessen. Wir hätten sie gerne nach Köthen eingeladen, aber die Schwester natürlich auch terminlich so ausgebucht und der Weg von Wettenhausen nach Köthen ist auch nicht gerade der nächste. Und da habe ich eben entdeckt im Programm des Klosters diesen Kurs vom 28. bis 31., vom Freitag bis Montag. Und bei einer Pfarrgemeinderatssitzung habe ich das vorgestellt, ich würde gerne dorthin fahren. Und da meldeten sich gleich weitere 5 Personen, also sind wir zu 6 hingefahren. Und es war ein sehr, sehr beeindruckendes Wochenende, wenn man so sagen darf. Also mit Schriftauslegung, mit eucharistischer Anbetung, mit Nachtanbetung, aber auch mit der Erfahrung anderer Christen, die mit glauben, mitsuchen, mitbeten. Also es war, wir sind alle beschwingt nach Hause gekommen. Ich glaube, so eine heitere und beschwingte Rückfahrt mit unserem Bulli hat man schon lange nicht mehr erlebt. Ja, und das versuchen wir eben auch vielleicht in die Pfarrei umzusetzen. Als erstes wäre wichtig, auch eine Instrumentalgruppe zu gründen. Wir haben ja Erwachsene und auch Jugendliche, die Instrumente spielen, damit diese Zusammenkünfte auch musikalisch begleitet werden. Und diese Lieder, die wir auch dort in Wettenhausen gehört und erlebt und mitgesungen haben, die gehen natürlich auch, ja, ans Herz, tun gut, man kann auch machen munter. Und wenn das gelingt, dann würden wir versuchen, einen Kurs zu konzipieren, und das muss ja vorbereitet werden, und dann der Gemeinde auch einmal anzubieten. Mit der Heiligen Schrift und mit der Anbetung und mit der Feier der Eucharistie. Also als ein Versuch, da mal die ganze Katechese ja etwas mehr bibelorientiert und eucharistisch zu prägen.
Ja, jetzt habe ich auch auf Ihrer Internetseite gefunden, dass Sie ja zig Wallfahrten haben, die Sie anbieten. Sie haben auch Anbetungen, die Sie immer wieder anbieten. Jetzt haben Sie gerade vom Neulandkurs mit der Schwester Theresia Mende berichtet und von diesem Kommunionkurs. Haben Sie da Mitstreiter? Das klingt ja schon so, dass es hier auch wirklich richtig ans Eingemachte geht, also richtig Fleisch dran ist. Also, dass man hier gut katholisch eben auch leben kann in der Pfarrei. Haben Sie da Mitstreiter oder sind Sie da eher Einzelkämpfer, Herr Pfarrer, in der Gemeinde?
Nein, ich bin Gott sei Dank kein Einzelkämpfer, ich habe Mitstreiter, ich habe einen sehr aktiven Gemeindereferenten, Herr Taut, der im ersten Leben sozusagen Kirchenmusiker war, der 30 Jahre Kirchenmusiker in Merseburg war, der auch hier seit 2007 nach meinem Kommen einen Kirchenchor wieder aufgebaut hat, den es nicht mehr gab. Es gab mal einen ganz großen in der Vergangenheit, der auch Orgel spielen kann, das kommt uns eben auch zugute. Und wir sind, glaube ich, die einzige Pfarrei, die jeden Sonntag eine Vesper feiert. Jeden Sonntag um 17 Uhr ist Vesper mit eucharistischer Anbetung und eucharistischem Segen. Natürlich in geprägten Zeiten, in der Fastenzeit gibt es dann eben Kreuzwegandachten und im Oktober eben Rosenkranzandachten und im Mai eben Maiandachten, aber immer verbunden auch mit der eucharistischen Anbetung und dem eucharistischen Segen. Und da sind wir, glaube ich, in der ganzen Bistum, ich glaube, die einzige Pfarrei, die das jeden Sonntag macht. Manche machen sporadisch irgendwann mal in prägten Zeiten. Wir machen das jeden Sonntag. Gut, manche Pfarrer fahren dann eben am Sonntagmittag schon irgendwo hin. Mache ich nicht. Mein Dienst ist hier und ich mache die Vesper auch gerne. Das Tolle ist natürlich, am Anfang könnte die Gemeinde keine Psalmen singen. Jetzt singen sie schon wie die Weltmeister. Und das macht auch Spaß, im Wechsel mit der Orgel die Psalmen zu singen, auch sich diesem Liederschatz des Alten Testamentes zu öffnen. Ja, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal unserer Pfarrei.
Herr Pfarrer, wenn hier so viel los ist, wo sehen Sie sich in Zukunft, beziehungsweise auch die Pfarrei in Zukunft?
Ja, das ist natürlich ein schweres Thema. Nicht nur die Neustrukturierung 2010, in dem aus 44 Pfarreiverbünden dann neue Pfarreien wurden, unter anderem auch Delitzsch und wir und andere Pfarreien eben auch. Aber wir haben ja schon seit vielen Jahren auch kaum noch Priesterweihen. Erstaunlicherweise, zu DDR-Zeiten, wenn ich recht überblicke, hatte unser Bistum in jedem Jahr im Schnitt 3 Priesterweihen. Und einmal, als das Studium verkürzt wurde von 10 auf 9 Semester, waren das vielleicht so, glaube ich, doppelt, 6 oder 7 Weihen pro Jahr. Das bricht natürlich jetzt weg. Wir waren damals in Erfurt vom 1. bis zum 10. Semester an die 100 Studenten. Ich glaube, heute sind dort 5. Ja, Priester von außen, da tut sich das Bistum schwer. Also man konzipiert das jetzt um. Ein Leitungsteam von 3 Laien sollen dann die Pfarrei später einmal leiten. Also alle Pfarreien im Bistum, die sollen bestehen bleiben. Und diesem Leitungsteam soll dann immer ein Priester als Moderator beigesellt werden. Es läuft im Grunde auf die Abschaffung des Pfarrers hinaus. Ja, mag ja sein, dass das so eine Notlösung ist, wenn manche sagen, ja, die Priester sind ja nicht die Kirche, aber ohne Priester gibt auch keine Kirche. Bloß was ist dann, wenn die Priester, die noch da sind, jetzt sozusagen auf die als Moderatoren verteilt werden und es kommt keine nach und die fallen aus durch Alter, Krankheit und Tod, dann ist die Perspektive ist eines Tages dann wie eine priesterlose und auch damit eine sakramentslose Kirche, zumindest Bistum werden. Aber das ist dann nicht mehr katholisch. Die Eucharistie ist ja Quell und Gipfel und ob Eucharistie kann ich nur mit einem Priester feiern. Und alle Überlegungen, die Zugänge zum Priestertum zu ändern, Aufhebung des Zölibates und Frauenpriestertum, das sind alles, denke ich mir, Sackgassen und Irrwege. Zumindest sind sie in meinen Augen nicht katholisch und auch nicht diskutabel. Also das macht ein bisschen Sorgen. Und ich mache mir auch Sorgen um meine Pfarrei in Köthen. Nächstes Jahr werde ich 70. Da könnte ich eigentlich in den Ruhestand gehen. Will ich aber noch nicht. Fühle mich auch nicht alt. Und ich habe den Bischof gebeten, ob ich nicht bis 2025 in Köthen bleiben könnte, um noch das 200-jährige Konversionsdatum des Herzogspaares zu feiern. Das ist noch so mein Ziel. Ich hatte auch angeboten, noch länger zu bleiben, aber darauf ist man erstmal nicht eingegangen in Magdeburg. Also ist mein Ziel erstmal 2025 und dann sehe ich mal weiter. Und vielleicht laden wir zu dem Höhepunkt dann des Jubiläums 25 auch wieder den derzeitigen oder wer auch immer es ist, Nuntius wieder nach Köthen ein. Immerhin sind wir eine päpstliche Stiftung.
Und der Nuntius kennt ja mittlerweile den Weg. Das wäre jetzt das dritte Mal, glaube ich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht lassen wir das Gehörte erstmal kurz sacken bei einer kurzen Musik. Und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich geht's weiter und dann wird uns Pfarrer Kenzbock auch noch seine Kirche vorstellen, aus der wir übertragen werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dran geblieben sind zu unserer Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und ich bin heute bei Pfarrer Kenzbock hier in Köthen in Anhalt zur aktuellen Pfarrei der Woche zu Gast. Und er hat schon ganz viel berichtet, wie er Priester geworden ist, wie sein Weg hier in diese Pfarrei war, wie er mit der Pfarrei lebt, was es für Angebote gibt und ja, wie er auch wirklich in der Diaspora wirklich christliches Leben sich vollzieht. Auch scheinbar viele Leute auch zum Gottesdienst kommen, eine gute Gottesdienstbeteiligung ist und einfach auch ein schönes Miteinander. Und jetzt im dritten Teil wollen wir noch auf die Kirche schauen, aus der wir übertragen werden. Und das ist die Schloss- und Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt hier in Köthen, aus der wir am kommenden Sonntag dann um 10 Uhr den Gottesdienst live übertragen werden.
Vielleicht noch eins. Ein Höhepunkt ist natürlich auch der jährliche Fronleichnamsprozession. Die ersten Jahre haben wir immer in St. Anna im Gelände eine Prozession gemacht. Und seit einigen Jahren machen wir das durch die Stadt. Und wir fangen natürlich an in unserer Schloss- und Pfarrkirche St. Maria mit einem großen Gottesdienst um 14 Uhr und ziehen dann in Prozession durch die Stadt, machen auch 4 Altäre, ist ja auch nicht so üblich oder vermutet man nicht in der Diaspora. Und an die 100 Gemeindemitglieder oder ein bisschen mehr gehen auch mit allem drum und dran, mit Blasmusik und Segensaltären, also wie man richtig von Leichnam feiert. So, jetzt zu unserer Kirche. Unsere Kirche ist natürlich ein spätklassizistischer Bau. Und viele, die Köthen besuchen, nehmen sie erstmal als Kirche gar nicht wahr. Man hält sie vielleicht für ein Theater oder für eine Synagoge. Und wenn man ganz hoch guckt, sieht man natürlich, dass da in den Turm ein Kreuz bekrönt. Also man merkt ja schon, dass das eine Kirche ist. Der Herzog musste sich ja damals überlegen, was für einen Baustil wähle ich denn aus? Und der Architekt Bandtauer war nun einmal auch ein Schüler des Klassizismus. Und zumal ja das Dessau-Wörlitzer Gartenreich auch durchaus klassizistisch geprägt ist, hat er sich dann für den Klassizismus entschieden. Und Bandtauer hat diese Kirche konzipiert als Quadrathohlbau. Im Grunde ist ein Zentralbau, 25 mal 25 Meter in den Ausmaßen. Zur Tonne geht es 18 Meter hoch und die Seitenschiffe sind 11,5 bis 12 Meter. Und dadurch, dass Bandtauer eine Tonne, also ein Gewölbe eingebaut hat, wird aus dem Zentralbau dann plötzlich ein Langhaus. Wenn Sie die Kirche betreten, empfinden Sie vielleicht störend, dass da 8 Säulen herumstehen, die auch oftmals den Blick in den Altarraum verwehren. Aber diese 8 Säulen und die 4 großen Pfeiler in diesem Quadratenbau, die sollten einmal einen 45 Meter hohen Turm tragen. Denn der Herzog hatte natürlich den Ehrgeiz. St. Jakob hatte damals noch keine Türme, die kamen erst 1895, 96, dass Maria, sagen wir, wie ein katholischer Leuchtturm in protestantischen Landen stehen sollte, mit einem großen 45 Meter hohen Turm. Leider ist, oder Gott sei Dank muss man vielleicht auch sagen, ist dieses Projekt nicht realisiert worden, denn beim Hochziehen der Säule oder einige Säulen brach am 3. Juni 1830 das Gerüst zusammen und bei diesem Zusammensturz wurden 6 Arbeiter getötet, 8 wurden schwer verletzt und Bandtauer, der 10 Jahre im Dienst des Herzogs war, wurde dann fristlos entlassen und am 23. August starb dann der Herzog, die Kirche war noch gar nicht fertig, er hatten ja keine Kinder. Dass dann die Thronfolge an seinen Bruder Heinrich ging, der auch wieder aus Plessen nach Ostoberschlesien nach Köthen kam. Und der hat unter dem Architekten Hengst dann die Kirche mit diesem Satteldach zu Ende gebaut, wie sie jetzt erscheint. Mich tröstete damals der Kreisoberpfarrer Lauter, der sagte, Herr Pfarrer, seien Sie froh, dass Sie keinen Turm haben, haben Sie weniger Sorgen. Wir haben natürlich einen kleinen Nachteil. Die Stadtkirche St. Jakob liegt im Grunde ziemlich hoch auf dem Marktplatz und hat auch hohe Türme. Die St. Jakob kann immer über die Stadt hinweg läuten und wir müssen de facto immer vom Tal etwas entgegenläuten. Und ein Projekt war noch, als wir 2009 dann die Kirche fertiggestellt hatten, haben wir unser Geläut um 2 große Glocken noch komplettiert. Ich habe also 6 Glocken in der Kirche hängen. Die kleinste Glocke ist von 1829, die hing mal im Kloster der Barmherzigen Brüder. Dann 1966 gab es ein Dreiergeläut, gegossen in Apolda in der Glockengießerei. Ein sehr schönes Geläut, aber sehr hochgestimmt und bei manchen Geschichten hörte man die Glocken einfach nicht. Ich weiß noch, bei meiner Feieranführung sagte ich zum Diakon Neumann, Herr Diakon, läuten nicht vergessen, es läutet doch schon, ich höre doch nichts. Ja, und da war die Idee, wir haben noch Platz, dann haben wir noch 2 große Glocken in Lauchhammer gießen lassen, einmal 500 Kilo, einmal 1000 Kilo und im Grunde sind alle Kirchen der Pfarrei und auch der Nachbarschaft in den Glocken namentlich dann eben auch verewigt, also Heilig Geist, Sankt Anna, Herz Jesu, Maria und Lamm Gottes, Agnostikum haben wir auch noch da. Ja, und dann war natürlich noch ein Höhepunkt die Renovierung der Kirche 2008 bis 2009, nämlich vom Pfingsten bis zum Patronatsfest. Und dann, als die Kirche fertig war, sagte der Dr. Brüls von der Denkmalpflege, Sankt Maria könnte ein paar Farbtupfer vertragen, weil wir monochrom gefasst sind. Und da hatten wir die Idee, ob wir nicht den Künstler Neo Rauch fragen, der ja in Naumburg in der Elisabethkapelle die Glasfenster konzipiert hat, ob er sich vorstellen könnte, auch unsere Kirche mit Glasfenstern, zwar die Thermenfenster Ost und West, zu gestalten. Hat er sich auch angeschaut, auch angenommen, aber er hat dann den Auftrag zurückgegeben, wurde auch krank. Und dann haben wir gesagt, es gibt noch einen zweiten Künstler der neuen Leipziger Schule, den Michael Triegel, der auch Papst Benedikt XVI. Porträtiert hatte. Fragen wir den doch mal. Und der wusste von dem Projekt natürlich schon, hat sich die Kirche auch angesehen, war begeistert von Architektur und hat im Grunde das, was der Kirchenvorstand oder auch ich als Pfarrer uns vorgestellt haben, auch umgesetzt. Wir wollten also keine Dekoration, nichts Abstraktes, nichts Symbolhaftes. Wir wollten ein Bildprogramm haben. Und da wir eine Marienkirche sind, wollten wir auch ein marianisches Bildprogramm haben. Und das Schöne ist, bei Führungen kann ich natürlich anhand der Bilder eben auch etwas Theologie und Glauben vermitteln. Also auf der Ostseite, na, die Pietà kann man nicht sagen, ich sag mal die Pietà in der Mitte, die Verkündigungsszene in den Zwickeln und auf der Westseite, wenn wir die Kirche verlassen, ist die Marienkrönung dargestellt und in den Zwickeln und Adam und Eva. Und ich sage der Gemeinde immer, ihr müsst noch ein bisschen das Elend schauen, ich darf schon mal in Richtung Westen auf die Verherrlichung und das glorreiche Ende schauen. Also auch das eine Attraktion, die Glasfenster von Michael Triegel ziehen auch viele neugierige Kunstinteressierte an, oftmals Führungen machen, nicht nur die Kirche, sondern eben auch diese Fenster. Und dann haben wir noch eine Besonderheit. Als im Jahre 2011 Papst Benedikt XVI. In Deutschland war, gab es in Dresden eine Ausstellung, die Sixtina und die Madonna di Foligno. Und wir haben nämlich eine Teilkopie dieser Madonna di Foligno, ein Geschenk Papst Leos XII. An das Herzogspaar. Und diese Teilkopie hängt eben im Altarraum, weil wir Marienkirche sind, eben auch an der sehr zentralen Stelle. Der Papst hat das Herzogspaar auch mit anderen Bildern und Figuren beschenkt. Im Laufe der Jahrzehnte sind aber leider einige verloren gegangen, auch sicher durch den frühen Tod des Herzogs und den übereilten Weggang der Herzogin nach Wien, sodass wir relativ wenig Bestand haben. Und was mich wundert, wir haben im Grunde so gut wie keinen alten Paramentenbestand. Also meine Vorgänger müssen im Ausräumen und Aussortieren oder Wegschmeißen ganz schön gewütet haben. Wir haben nur einige Chormäntel, etwa aus den 20er Jahren, aus der Beuroner Schule. Das ist der einzige alte Bestand, den wir haben, aber Messgewänder haben wir schon jede Menge, aber eben keine alten. Ja, ja, Kirche St. Marie ist eben aufgrund ihrer Architektur etwas Besonderes, denn der Klassizismus gilt eigentlich nicht als katholisch, weil er so nüchtern und sachlich ist. Und viele Leute, die die Kirche betreten, sagen, was, das soll katholisch sein? Wo ist das viele Gold? Wo sind die vielen Figuren? Wir sagen, Moment mal, wir sind keine Borgerkirche, wir sind eine klassizistische Kirche. Unsere Kirche lebt im Grunde von Architektur und von dem Licht- und Schattenspiel je nach Jahreszeit. Und ich fühle mich in der Kirche sehr wohl. Und wir haben auch den Altarraum so gestaltet, dass die Liturgie auch entfalten kann. Und wie gesagt, ich brauche immer jede Menge liturgische Dienste. Und das bietet sich wirklich dann großartig an. Macht doch Freude, dort Liturgie zu feiern.
Vielen Dank. Wenn wir jetzt schon beim Liturgiefeiern sind, Herr Pfarrer, was erwartet die Hörerinnen und Hörer am kommenden Sonntag immer live aus dieser ihrer Schloss- und Pfarrkirche hier den Gottesdienst live übertragen?
Wir feiern am ersten Sonntag im Monat immer einen Familiengottesdienst, der etwas gestaltet ist, thematisch, inhaltlich. Natürlich die Grundstruktur der Liturgie der Heiligen Messe bleibt. Und wir versuchen auch natürlich auch Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Und am dritten Sonntag gibt es immer einen eigenen Kindergottesdienst. Und an diesem Sonntag feiern wir unseren ganz normalen Gottesdienst. Und wir binden mit ein, versuchen mit einzubauen, auch unsere Firmlinge, die im nächsten Jahr gefirmt werden. Vielleicht auch die Jugendlichen, die schon vor 2 Jahren gefirmt worden sind. Und wir feiern einen ganz normalen Gottesdienst, etwas entfalteter, sage ich mal, als sonst. Würden wir auch machen, wenn Radio Horeb nicht gekommen wäre.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Pfarrer hat vorhin gesagt, dass es in Köthen so eine komische Kirche gab. Er wusste gar nicht, ob er so richtig her wollte. Und jetzt, wenn man sich das so anhört, wie er diese komische Kirche, also diese Schloss- und Pfarrkirche hier in Köthen beschreibt, dann klingt es doch sehr liebevoll und eigentlich auch begeistert von seiner Pfarrei hier, auch von den Menschen hier, die hier glauben, miteinander leben, bei zahlreichen geistlichen Angeboten, bei Wallfahrten, beim großen Zusammenhalt und Unterstützung. Mit einem guten Gottesdienstbesuch von 10%, haben sie, glaube ich, gesagt, hier in der Diaspora. Ja, wirklich, ja, Respekt. Und ich glaube, wenn man es einfach so rausschneiden würde, würde man partiell denken, dass es um irgendeine Pfarrei in Bayern geht oder sonst irgendwo bei dem Angebot, was Sie haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie kommen möchten am kommenden Sonntag, dann seien Sie gerne hier direkt in Köthen in der Schloss- und Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt mit dabei oder schalten Sie natürlich gerne auch einfach am Radio ein und feiern dort die Heilige Messe mit. Und wenn Sie sonst mal irgendwie vorbeifahren hier an Köthen, dann vielleicht machen Sie einfach mal einen Abstecher und schauen sich es auch live und in natura an, wenn sich Ihnen mal die Gelegenheit bietet. Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Kenzbock, für die Einblicke hier und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dran geblieben sind. Und diese Sendung gibt es natürlich auch bei uns auf der Webseite, wie gewohnt. Klicken Sie einfach auf den Button Programm auf unserer Internetseite, in der Auswahlleiste und auf Pfarrei der Woche und schon können Sie auch Bilder hier von der Kirche sehen, auch einen kleinen Text dazu und auch nochmal das Interview von heute gerne dort nachhören. Und wie gesagt, schalten Sie natürlich auch gerne ein zur Heiligen Messe am kommenden Sonntag um 10 Uhr hier aus Köthen. Darf ich Sie, Herr Pfarrer Kenzbock, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Das dürfen Sie gern tun. Das ist das, was ein Priester auch tun soll. Es segne euch der mächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Es verabschieden sich aus Köthen
Pfarrer Armin Kenzbock
und Markus Münch.